Teenies, der Podcast aus der Komfortzone.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Julia, natürlich hoffe ich, dass es dir auch gut geht. Von mir kann ich sagen, es geht mir blendend.
Wie jede Woche, erstaunlicherweise.
Ja, blendend, ausgezeichnet würde ich sagen, exzellent.
Jetzt übertreibst du.
Es gibt doch diese Ratings, möchte ich schon fast sagen. Gut, sehr gut, ausgezeichnet und gibt es exzellent auch in den Notenbewertungen.
Also wenn es die Note gibt, ich habe sie nie gesehen.
Von mir kriegst du exzellent, muss ich sagen. Und wir arbeiten gerade, du schreibst dein Buch, Arbeitstitel Knobel. Arbeitstitel Hobel und ich mache Serienentwicklung und ich muss sagen, diese Podcast-Aufnahmen sind mein Lichtblick.
Ja.
30, 40 Minuten Same. Ohne Diskussion, ohne Wenn und Aber kann man hier mal einen Witz vonstatten gehen lassen. Das ist so ein bisschen der Boris Becker-Sprech, oder? Ja. Wenn er sagt, ich bin aus dem Auto ausgestiegen, dann sagt er, ich habe den Ausstieg aus dem Auto vonstatten gehen lassen.
Ja, du bist jetzt auch gerade hier in Klausur gegangen mit mir, ja, wieder mal.
Es ist einfach ein Trick, um klüger zu wirken. Und wir wissen es auch, sehr kluge Leute, die haben viel Meinung, die haben Standpunkt, die haben Haltung. Wir wissen, in Unterhaltung steckt auch das Wort Haltung drin. Deswegen Comedy hat auch immer mit Haltung zu tun.
Immer.
Deswegen ist mir wichtig, Julia, dass wir die Rubrik In und Out der Woche jetzt knallhart durchziehen. Und ja, wo du also jetzt eine meinungsstarke Position vertrittst zu einem kontroversen Thema. Deswegen möchte ich fragen, ist dein In der Woche vielleicht, ist es...
Jazz Radio Funk.
Ist natürlich letzte
das
Woche
war
dein
letzte
Ding.
Woche, ja, natürlich.
Aber wir wechseln uns immer ab. Ne?
Ja.
Heute bist du dran. Du kannst völlig von mir wertfrei deine Meinung kundtun. Ich werde dir nicht widersprechen.
Danke. Ich fange mit meinem Out an, der kleine Downer zu Beginn. Aus gegebenem Anlass, sehr kontrovers, aber mich beschäftigt es gerade. Out ist für mich diese Woche, wie schnell Heidelbeeren im Kühlschrank schimmeln. Also das regt mich tierisch auf. Ich habe schon alle Tricks angewendet, also auf keinen Fall vorher waschen, bevor man sie in den Kühlschrank tut und Zeber und so drum packen und so. Aber trotzdem frech. Also ich kaufe die und 3 Sekunden später ist sie verschimmelt. Das nervt mich, das ist out für mich diese Woche. Mhm. In dagegen die Band Toto. Die digge ich gerade. Ich als Bassistin bin natürlich interessiert, neue Bands, alte Bands wieder neu aufleben zu lassen.
Ja, die unbekannte Band Toto hast du quasi neu entdeckt.
Die habe ich entdeckt. Ja. Und mein Lieblingslied ist Stop Loving You. Das hat eine super Bassline. Das interessiert mich natürlich als Bassistin. Das ist mein In der Woche, die Band Toto.
Ich frage mich auch, ab wann darf man sich eigentlich Bassistin nennen?
Ne? Ab sofort.
Etwas, wo ich mich auch gefragt habe, als ich Autor geworden bin. Ich habe mich, glaube ich, nie Musiker genannt. Das habe ich einfach verpasst.
Und das hast du studiert.
Es ist vorbei. Bevor es noch angefangen hat, war es vorbei schon wieder.
Aber ich sag mal so, ich würde mich jetzt auch nicht Medienwissenschaftlerin nennen. Da bin ich eher eine Bassistin als eine Medienwissenschaftlerin.
Ja, was ist das überhaupt? Wie Creative Director, weiß ich nicht. Art Director.
Das ist einfach Quizduell Champion. Das ist die Bezeichnung.
Ich glaube einfach PDFs anlegen mit Fotos von Moodboards. Bei Google irgendwelche Sachen eingeben und dann rüberziehen und sagen, so könnte man es machen.
Ja, oder auch das Seminar, was wir hatten, wo wir mit im Metal Hammer waren. Also solche
Wie?
Sachen. Ja, ich war mal im Metal Hammer.
In diesem Metal Magazin.
Ich bin Bassist. Jetzt alles kommt jetzt zusammen, der Kreis schließt sich. Ich bin jetzt heute Bassistin. Damals war ich im Metal Hammer mit meinem Metal Seminar in der Uni.
Cool.
Cool. Rock on.
Julia, ich muss sagen, mich beschäftigt eine Sache noch und vielleicht hat man es schon gehört. Also ich habe hier noch so ein bisschen was im Hals stecken. Mhm. Also nicht Groll oder so, sondern mehr Popcorn. Weil wir waren im Kino und ich habe gute Erfahrungen gemacht in diesem Podcast, Dinge, die mir eigentlich so in meinem Alltag widerstreben, hier auszubreiten und eigentlich für mich so wie eine kleine, wie sagt man, Ayahuasca-Tour.
Ayahuasca.
Ayahuasca-Sightseeing-Tour. Also mein
Kopangan-Style.
Genau, einfach einmal kurz sich auf den Rücken drehen und sich in Käfer verwandeln.
Und dann sich ganz oft übergeben und dabei sein inneres Kind-Channel.
Ist das so?
Ja, das ist so.
Übergeben?
Ja, das machen die extra. Das gehört zum Prozess dazu.
Klingt gesund auf jeden Fall. Und war schon länger nicht mehr im Kino, muss ich sagen.
Ja.
Und wir haben Dune geguckt, wo ich jetzt auch gelernt habe, weil wir uns noch gefragt haben, heißt es Dune oder Dune? Man kann beides sagen. Und da muss ich mich erstmal bei dir persönlich entschuldigen.
Okay.
Jede gute E-Mail fängt auch jeder gute Podcast mit einer Entschuldigung an.
Mhm.
Weil du hast gesagt, du möchtest in der deutschen Fassung gucken.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, nein, lass uns doch mal in der Originalversion. Da ist ja mal Untertitel bei. So, und irgendwo in dieser Aussage von mir ist ein Fehler drin.
Ja.
Und den Fehler haben wir bemerkt, als wir im Kino drin saßen und die Opening Credits kamen und dann ging es los. Erster Dialog, keine Untertitel. Und jetzt ist es so, Dune, muss ich echt sagen, ist für mich eine Herausforderung kognitiv, weil ich verstehe es nicht so richtig. Also es war richtig schwierig. Wir haben aber eine Sache, möchte ich mich und dich loben. Wir haben den ersten Teil am Vorabend geguckt.
Ja, solltet ihr machen, wenn ihr Dune 2 gucken wollt. Ja. Ich möchte bitte zu meiner Verteidigung sagen, ich kann schon ganz okay Englisch. Ich kann es auch verstehen. Aber ich fand einfach den Film Dune oder Dune kompliziert nachzuvollziehen. Ja. Es gibt sehr viel zu beachten. Es ist nicht alles auf den ersten Blick erkennbar. Deswegen wollte ich es unbedingt auf Deutsch sehen, damit ich es auch verstehen kann.
Ja. Und ich finde auch, es geht ja beim Film auch um die Schauspielerei. Unter anderem.
Ja. Ja.
Und wenn ich nur auf den Untertitel gucke, also ich sag mal so, ich finde Arial Schriftgröße 36 schon geil, 2,5 Stunden anzugucken. Aber ich möchte ja auch was sehen von Timothy Chalamet, genannt von mir Timmy Chalamet. Und es tut mir leid, aber ich muss sagen, danach haben wir gesagt, wir haben eigentlich alles verstanden. Es ging
ja
ganz gut, ne?
Interessanterweise, ne? Aber man muss auch dazu sagen, die haben auch extrem wenig geredet in dem Film. Das kam uns zugute. Und es wurde oft in unbekannten Sprachen gesprochen, die dann tatsächlich untertitelt wurden, ja, in Fantasiesprachen.
Ich war jedes Mal sauer, wenn da kein Untertitel mehr war, weil die wieder dann in Englisch gesprochen haben. Habe ich es wieder nicht verstanden. Naja, aber ich habe immer den Drang gehabt, ich wollte kurz zwischendrin mal kurz Pause machen, aufstehen, kurz. Leute, können wir noch mal kurz zusammenkommen? Und was ist jetzt gerade in den letzten 10 Minuten passiert? Habe ich es richtig verstanden?
Lass uns mal kurz besprechen.
Er ist der Cousin, aber
der Cousin.
Oder ist er der Neffe? Und wer ist jetzt hier Mutter? Und warum? Also das Kind? Hä? Was ist los? Aber wir haben es durchgezogen ohne Pause.
Ich möchte noch dazu sagen, dass es wirklich erschwerte Bedingungen sind, weil in diesem Film wahnsinnig viel genuschelt wird. Und ich beobachte diese Entwicklung im Film generell. Es geht hin zum Nuscheln. Die Stimmen werden komprimiert, die werden nach vorne gefickt, wie im Radio.
Ja.
Die werden super deutlich gemacht, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in diesem Raum oder in einer Höhle oder sogar wie bei Dune in der weiten Wüste mit jemandem und da steht 3 Meter von mir entfernt Timmy und redet dann so, Mom, I just had breakfast. Der redet immer mit seiner Schlafzimmerstimme in einer weitläufigen Wüste in der Steppe.
Ja.
Ich würde ja kein Wort verstehen, auch in Situationen, wo es um Leben und Tod geht, wo der Tod naht, wo es spannend wird, redet er immer nur so.
Da muss ich Timmy Scha, wie wir ihn unter Freunden nennen, ein bisschen in Schutz nehmen, weil ist schon auch geil, muss man sagen. Ist auch geil, so ein bisschen so zu reden, aber auch dezent nervig. Also
ja.
Es ist ja auch ein Spiel mit dem Feuer, wenn man so spricht, ne? Wenn man so bei Merze nicht ein belegtes Brötchen bestellt, dann wird's schwierig, sag ich immer. Wenn man da auf der hohen Straße ist in Köln oder so.
Ein Roggenrabauken, bitte. Und so, wie bitte? Ein Roggenrabauken.
Bei Austin Butler, also grundsätzlich, wir spoilern hier nichts. Ne?
Nein.
Man kann sich jetzt zurücklehnen, auch wenn man Dune Part 2 noch nicht gesehen hat, auch Dune Part 1.
Ich habe eh schon wieder alles vergessen.
Ja. Bei Austin Butler ist ja noch ein Spezialfall. Das spielt jetzt eine Figur, das kann man ja schon sagen, den würde man jetzt nicht fragen, kannst du mir beim Umzug helfen? Der ist jetzt nicht so nett, würde ich mal sagen. Ohne jetzt was zu spoilern. Und bei Austin Butler war es ja so, der hat vor 2 Jahren kam der Film Elvis raus. Elvis Presley. Ich glaube, der hieß Elvis. Und er hat dann natürlich Elvis Presley gespielt. King of Rock'n'Roll wird er auch genannt vom weißen Publikum. Und Austin Butler ist da so drin aufgegangen, diese Figur. Er hat natürlich auch versucht, dann die Stimme nachzumachen und hat das sehr gut gemacht bei Elvis. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe Ausschnitte gesehen. Und jetzt hat er viele Interviews dazu gegeben, dass er diese Stimme einfach nicht mehr losbekommt. Also er ist einfach so im Charakter gefallen. Und es gibt auch ganz viele Videos dazu, wie er vorher gesprochen hat. Und hat er ganz heiter und wie ein junger, erfolgreicher Mann, der mitten im Leben steht, geredet. Und danach, nach diesem Film, klingt er so, als wäre er schon 16 Jahre im Knast gewesen und hätte eine E-Gitarre gegessen. So, ja, ich bin Austin Butler. So wie ich Austin Butler, wie ich das mitgekriegt habe, kann er es wirklich nicht mehr ablegen. Also er hat sogar Leute geholt, so Vocal Coaches, also eigentlich Sprachcoaches, die ihm helfen sollten, wieder zu seiner eigenen Stimme zurückzufinden. Wirklich wahr.
Ich brauche einen Exorzisten.
Ja, richtig, richtig. Also er konnte Elvis nicht mehr abschütteln und sagen, da spricht er die ganze Zeit so und er ist total cool. Und er trägt auch Lederjacke, ist mir auch aufgefallen.
Stell dir mal vor, ich hätte auch nicht mehr aus der Stimme von Hans, dem Taxifahrer, entweichen können.
Ja.
Und ich würde jetzt nur noch so sprechen, Kalle, du bist crazy.
Ja, und jetzt genau. Und das ist mein Kritikpunkt. Was, ich saß da und ich wusste das ganze Vorwissen, Austin Butler, durch was er durchgegangen ist mit dieser Figur Elvis. Ja. Er war so lange in Character, ne?
Ja.
Also im Set, auch wenn er beim Buffet stand mittags, er war in Character. Danach, auch 2 Jahre danach, ist er noch so im Elvis drin. Und da habe ich mich gefragt, jetzt bei Dune spielt er so einen Glatzkopf, so einen unterkühlten Mr. Proper, ja, kann man sagen, oder? Der auch da Kräfte beweisen muss, also wirklich ein böser Typ, kann man sagen.
Kann man sagen, ja.
Und ich hatte immer Angst, also der hat ja dann auch so gesprochen. Ja. Und ich habe mich gefragt, Elvis, spricht er durch Austin Butler in dieser Harkonnen-Figur zu uns? Und ich hatte wirklich immer Angst, in jeder Szene, Kampf oder Nicht-Kampf, dass er plötzlich Austin Butler um die Ecke kommt und dann plötzlich auf einmal dass Elvis nochmal durch den Körper fährt von Austin Butler, weil Austin Butler ist Elvis, Elvis ist Austin Butler, aber Austin Butler ist auch dieser Harkonnen-Typ mit der Glatze und der sehr brutal ist.
Der Elvis von Arrakis, oder hieß es Arrakis? Heißt der Planet so? Atreides, Arrakis, also Atreides, Planet Atreides.
Genau, genau, der kommt vom Planet Atreides.
Elvis von Atreides.
Ja. Ja, also das ist aber nicht das Einzige, was mich von diesem Film abgehalten hat. Also grundsätzlich habe ich es versucht zu genießen, ging dann aber an einem Punkt nicht mehr. Du hast es mitgekriegt.
Mhm.
Ich habe mir eine Schale, eine Tüte Popcorn gegönnt. Und natürlich, wir haben beide die Colas, im ersten Drittel schon runtergetrunken.
Natürlich.
Das soll sich rausstellen, großer, großer Fehler. Weil ich habe dann mit einem Popcorn zu kämpfen gehabt. Und man muss sich Folgendes vorstellen. Dune, Part 1 und Part 2, spielt viel in der Wüste. Viel Sand. Es ist trocken. Der Sand und dieses Spice fliegt durch die Luft.
Ja.
Und das macht was
mit den
Menschen.
Und dann mit Dolby Surround spürst du den Sand in deinem Nacken.
Genau. Es fühlt sich an wie Sonnencreme und dann die ganze Zeit Sand drauf. Also es ist wirklich, und Durst und man ist unter dem Zelt und Schweiß und Dreck im Gesicht. Und ich habe Popcorn im Hals.
Ja.
Ich habe eine Schale, hat sich hinten an meinen Rachen geklebt.
Ja, diese dünne Hülle.
Und ich habe dich gefragt, hast du noch Cola? So, fast
wie Timmy.
Ja. Hast du noch Cola? Julia, hast du noch Cola? Ich hab Popcorn.
Vielleicht hat Austin Butler auch die ganze Popcorn im Hals. Kein Richtig. Wunder, dass die Sprachcoaches das nicht rausbekommen haben.
Elvis' Lieblingsessen war Popcorn. Wissen
jetzt
die wenigsten. Kommt's
raus.
Und ich hatte Popcorn im Hals, hab's nicht weggekriegt. Du hattest keine Cola mehr, ich nicht. Und dann war es oft auch leiser, weil die Stimmung war jetzt nicht wie bei Mama Mia oder so. Das war jetzt schon eher angespannt. Und Hans Zimmer, der die Musik gemacht und der hat oft auch damit gespielt oder der Regisseur, dass es Szenen gibt, wo einfach absolute Stille ist, um die Spannung aufzubauen.
Yep.
Und genau in so einer Sequenz von 10 Minuten hat das wirklich angefangen, hinten zu reiben. Ich weiß nicht, was das passiert ist mit den Enzymen oder was, ob sich das Teil zersetzt hat hinten im Rachen, diese Popcornschale. Aber ich hatte nicht einen Hustenanfall. Ich konnte es noch kontrollieren, aber ich wusste, ich muss, wenn ich jetzt diese 3 Stunden fast noch hier durchstehen will, dann muss ich dieses Popcorn loswerden im Rachen. Und ich habe wirklich gewartet, bis eine laute Stelle kam. Und im Schnitt von der Podcast-Folge werde ich mal das drunter legen. Dann kam so eine Stelle, Riesenkampf, es wurde laut und dann habe ich gesagt, so, jetzt go for it.
All in.
Leute kriegen um mich herum nichts mit. Das ist so massiv laut, die Musik gewesen. Ich am Husten. Einmal Stille. Und dann hört man meinen Husten noch. Und da habe ich gemerkt, das war ein Fehler. Dann habe ich sorry gesagt, einmal laut, und bin in meinem Sessel versunken. Es war wirklich peinlich. Und man muss sagen, die Musik war laut. Unser Freund Tom Vermarten, der Sound-Engineer und Musiker, der hat mich gewarnt. Er hat gesagt, er war im Kino, es war so laut, er hat sich die Ohren zugehalten. Und ich mir auch. Aber
habe ich auch mal an der Stelle gemacht. Es war wirklich brutal. Also
ja, und das habe ich versucht auszunutzen. Ich habe versucht, nicht antizyklisch zu husten, sondern eigentlich zyklisch. Mit Hans Zimmer versuchen zu antizipieren, was er in seiner Musik vorhat und dann darauf hinzuhusten.
Ja.
Nur hat es halt dann wirklich einfach schlecht geendet. Also das war dann wieder antiklimaktisch, dass ich da in die Stille reingehustet habe. Und von der Reihe vor uns habe ich dann schon so ein gehört.
Eigentlich kann man schon sagen, dass Hans Zimmer ein hustenfeindliches Sounddesign macht, weil er so laut die Musik macht, aber so oft abrupt aufhört dann, dass man plötzlich in einem komplett lautlosen, stillen Raum ist, wo man die Stecknadel fallen hört.
Ja, er ist ja so ein Synthesizer-Typ, das heißt, er hat schon so viel so anschwellende Klänge und wieder so abschwellend, und da konnte ich auch mitgehen, so wellenartig gehustet.
Ja, dein Hals ist auch angeschwollen und abgeschwollen.
Richtig, ich bin da mitgegangen, ich bin da ins Crescendo rein und ist Crescendo habe ich mich rausgehustet, und als es laut wurde, habe ich es forzato, forte, fortissimo habe ich reingehustet, und dann halt, ja, bin ich reingecrasht an der Stelle, wo es nicht hätte sein sollen. Ich kann nicht sagen, was es für eine Stelle war, weil das wäre jetzt ein Spoiler, aber ich glaube, ich habe mit zumindest dem Pärchen da vorne rechts vor uns, habe ich zumindest diese wichtige Szene versaut.
Weitere Dinge, die ich bezüglich unseres Kinobesuchs beobachtet habe, ist, also Punkt 1, ich bin eine Person, ich habe große Angst, dass kulturelle Städte in der Nähe von meiner Wohnung irgendwann zugemacht werden. Und deswegen habe ich auch große Angst, dass das Kino schließt. Weil ich möchte in der Nähe ein Kino haben, wo ich immer hingehen kann. Und deswegen habe ich irgendwann aufgehört, Essen ins Kino mit reinzuschmuggeln und habe mir stattdessen vorgenommen, immer ganz viel zu kaufen, um die zu unterstützen. Und so auch dieses Mal, also habe ich mir ein großes Popcorn, ein großes Nacho, also mit 3 Soßen und eine große Cola. Und ich möchte sagen, eine große Cola ist 1 Liter.
Ja.
Also ich habe mir von allen das Größte gekauft, was schon mal katastrophal zu tragen war. Dann hatte ich aber auch noch, ich habe wirklich die Tickets in meinem Kopf klug reserviert, und zwar ganz am obersten Ende, ganz oben links im Saal, die letzten beiden Plätze. Und ich wollte den ganz außen haben, weil das ein ganz besonderer Platz ist. Das ist der einzige Platz in dieser Reihe, der ist quasi auf Höhe der Treppe. Und da, weil der ganz hinten ist, ist es der einzige Sitz, der in dieser, ich hatte niemanden vor mir und ich war ganz oben im Eck. Ob ich da eine schlechte Sicht habe, ist mir scheißegal. Ich möchte möglichst weit von allen weg sein. Das hat auch geklappt. Das Problem ist nur, die Treppe, die zum Ausgang führt, ist auf der ganz anderen Seite des Saals gewesen. Das heißt, ich war maximal weit weg von der anderen Treppe und ich habe innerhalb von 1 Stunde 1 Liter Cola getrunken. So, dieser Film, ich weiß nicht, wie lange es insgesamt mit Werbung ging, sicher 3 Stunden. Da kommen wir jetzt zum Problem. Ich hatte nicht die Möglichkeit, auf Toilette zu gehen, ohne an allen Leuten vorbeizumüssen, was ich natürlich niemals tun würde. Ich musste es mir verkneifen.
Ja, was denkst du denn? Ich wäre natürlich raus, wenn ich neben dem Eingang gesessen wäre, wäre ich auch raus zum Husten. Ja. Gar kein Thema. Aber wenn man da über die Leute rüberfällt und man weiß ja nicht, was da noch für Stolperfallen sind, irgendwelche Käsesoßen auf dem Boden ausgelegt.
Eben.
Und dann auch dieser peinliche Moment, wenn man die Tür öffnet und von draußen Licht reinkommt. Je nachdem, was das für eine Eingangssituation ist, manchmal ist das auch so verwinkelt mit so einer Schleuse,
ja.
Mit einer Tageslicht-Kinolichtschleuse.
Ja.
Aber in dem Fall war es nicht so. Man stand dann direkt im Flur. Das ist ein No-Go. Kann man nicht machen.
Ist ein No-Go. Ansonsten möchte ich mich aber für diesen Platz aussprechen. Ich habe es wirklich sehr genossen. Ich war sehr alleine da oben. Allein auf weiter Flur. Es hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein sehr drinni-freundlicher Sitz gewesen.
Ich frage mich einfach, warum, also ist es so verdammt laut gewesen? Also ich bin echt ja. Nicht so empfindlich,
brutal.
Aber das war brutal. Danach hatte ich echt so ein ermüdetes Gehör. Und zwar nicht wie so auf einem Konzert, wo man dann irgendwie das Gefühl hat, jetzt habe ich einfach mal kurz übertrieben, sondern ich hatte das manchmal im Musikstudium, wenn du den ganzen Tag so Musik machst und es relativ laut ist und dann am Abend hast du einfach wirklich so müde Ohren. Und das hatte ich nach dem Film auch. Also Hans Zimmer, dahingehend meine Kritik an dich gerichtet.
Also du bist nach Hause gekommen mit ermüdeten Ohren und völlig kaputtem Hals.
Ja.
Ein erfolgreicher Kinotag.
Richtig. Und ich saß da und dachte so, verdammt laut, zwischendurch und dann wieder absolute Stille. Und das ist genau das Problem. Wenn du beim Konzert bist, kannst du ja zumindest Oropax reinmachen. Aber du sitzt doch nicht im Kino mit Oropax und dann kommt hier Timothy Chalamet und Austin Butler kommt. Ja, da verstehst du gar nichts mehr
inhaltlich. Ich möchte auch noch eine Sache zum Popcorn sagen. Und zwar, ich habe ja einen großen Sack Popcorn. Also ich möchte wirklich Sack sagen. Es war wirklich enorm groß. Und ich habe die ganze Zeit so Popcorn geknuspert und dann ist mir aufgefallen, Mensch, das Popcorn ist gar nicht so geil. Aber warum habe ich denn trotzdem die ganze Zeit weiter gegessen? Und dann habe ich mich selber dabei beobachtet, warum ich das tue. Und dann ist es mir aufgefallen, Chris, es ist nämlich nicht meine Schuld gewesen. Immer mal wieder, ich möchte jetzt mal sagen, jedes 20. oder 30. Stück Popcorn war ein Nugget.
Das ist mir auch aufgefallen.
Das war altes Popcorn und darunter frisches gemischt,
ja.
Sodass man immer mal wieder ein knuspriges, richtig geil karamellisiertes hatte und dazwischen immer so diese pappigen. Und man hat dann immer weiter gegessen in der Hoffnung, richtig. Dass man endlich wieder ein Nugget kriegt.
Ja.
Man weiß es aber erst, wenn es im Mund ist.
Ja.
Das ist nämlich, das die da oben, das ist die Popcorn-Industrie. Die wollen uns übers Ohr hauen.
Ja, das ist wie so ein Marathonlauf, wo ab und zu steht mal wieder jemand mit einem Becher Gatorade da und dann denkst du, jetzt geht's nochmal weiter. Jetzt
ja,
kann ich nochmal 20 Minuten, jetzt geht's nochmal weiter. Und so hat sich beim Popcorn auch angefühlt. Aber für mich ist es auch irgendwo so der Beweis gewesen, wenn du dran glaubst, kannst du es schaffen. American Dream, das ist nämlich, ja, man muss es so sagen.
Es ist Los Angeles, es ist Hollywood. Can happen anywhere, anytime.
Da fällt mir übrigens auf, wenn du Marathon sagst, ich habe was richtig Krankes gelesen. Und zwar gibt es so einen absoluten Ultra-Marathon, aber das ist so richtig krank. Also nicht normal mit, wir ziehen uns eine Sporthose an und laufen jetzt durch die Innenstadt, sondern so, wir laufen, das Zeitlimit sind 60 Stunden du musst es innerhalb von 60 Stunden schaffen und du läufst irgendwie über Berge, also wirklich mit so zwei Stöcken und musst du dann so bergauf, bergab rennen, irgendwo in den USA, in Tennessee oder so. Da geht es insgesamt um 160 Kilometer, aber nicht so geradeaus, sondern wirklich hardcore Berge auf und ab rennen mit Stöcken und so, aber auch nicht Wege, sondern wirklich so über das Geröll. Und das ist absolut hardcore-mäßig, das ist irgendwie der extremste Marathon, den es gibt auf der Welt. Das hat jetzt die erste Frau ever geschafft. Ich glaube, seit den 80er Jahren haben es insgesamt nur 17 Leute geschafft insgesamt. Und die hat es geschafft und zwar 99 Sekunden, bevor das Zeitlimit von 60 Stunden abgelaufen wäre. Und ich habe das Video gesehen, wie sie eingelaufen ist. Es ist total gestört, weil sie komplett, sie bricht total zusammen, aber es reagiert auch niemand. Niemand gibt ihr Wasser oder so. Alle sind nur so am Klatschen und am Filmen und sie liegt komplett auf dem Boden und ist komplett am Ende mit ihren Kräften.
Hat sie gekotzt?
Nee, das nicht, aber
gut, dann ist
ich glaube, sie hat keine Kraft mehr zum Kotzen. Sie war fix und fertig.
Habe ich keinen Respekt vor. Allgemein so Extremleistungssportler, wenn die das alleine machen, sollen sie machen, aber lass mich bloß damit in Ruhe. Ist mir doch scheißegal, wenn ihr irgendwo 60 Stunden irgendwo rumrennt. Mach doch.
Die Römer machen ihr Ding und wir machen unseres.
Ja. Ich habe noch eine Weisheit zu diesem Thema eigentlich Schauspielern, ne?
Ja.
Also ich interessiere mich ja privat auch für Schauspieler, auch beruflich. Und da höre ich mir gerne manchmal so Sachen, so Tipps an. Und da bin ich auf eine Sache gestoßen von Andreas Robens. Wir haben ihn schon mal hier thematisiert. Gut, bei Deutschland Auswanderer, Bodybuilder, hat mit seiner Frau Caro, ebenfalls erfolgreiche Bodybuilderin, auf Mallorca ein Gym, das Iron Gym. Und sie hatten auch noch so einen Burgerladen, Iron Diner. Und die sind ja dann irgendwie mit Goodbye Deutschland in die USA, weil Andreas Robens auch irgendwie Hollywood faszinierend findet und da auch Schauspielern möchte. Und das hat er jetzt gemacht und da hat er ein Statement abgegeben, das hat mich bewegt. Er hat gesagt, ich habe noch nie geschauspielert, aber Schauspielern ist nicht schwierig, weil das ganze Leben ist ein Schauspieler. Das habe ich so für mich mitgenommen.
Ey, der droppt eine Weisheit nach der nächsten. Der hat ja schon drei Dinge müssen stimmen, essen, schlafen, scheißen gesagt. Das war ja unser Malle-Marx. Jetzt hat er schon wieder einen gedroppt.
Ja, also er hat, eigentlich kann er wirklich das Leben so zusammenfassen. Essen, schlafen, scheißen müssen stimmen. Also die drei grundsätzlichen Sachen. Man muss schlafen können,
lachen. Die drei Säulen.
Man muss gute Ernährung, man muss sich was zu essen haben und man muss Körperhygiene, man muss auf Klo gehen können. Und jetzt das Neueste ist jetzt, das ganze Leben ist ein Schauspiel, ich kann Schauspieler. Und das macht mir Mut, muss ich sagen.
Das ist auch irgendwie so deep. Man fragt sich jetzt, was geht in ihm vor? Was lauert da noch in seinem Kopf? Was hat der für existenzielle Gedanken?
Aber jetzt eine Sache diese Woche, da war ich auch so fast ein bisschen wie Timothy Chalamet unterwegs. Also bin auch ins Flüstern reingekommen.
Ja.
Ich wollte es aber eigentlich viel selbstbewusster machen. Und zwar spiele ich ein Spiel, Hell Let Loose, ist ein Ego-Shooter. Und da ist es wichtig, dass man kommuniziert miteinander über Mikrofon. Und man muss sagen, wo man ist und so und wo das gegnerische Team und so, man muss Ansagen machen. Und es ist nicht gern gesehen, wenn man das nicht macht. Und ich sage jetzt ehrlich, da scheue ich mich ein bisschen vor.
Ja.
Auf Englisch und dann muss man das richtig sagen, man darf es auch nicht verkacken. Ich habe mein Mikrofon jetzt lange Zeit ausgehabt.
So. Ja.
Und ich habe gemerkt, das ist eine Bürde, das sollte man nicht machen, das ist auch irgendwo nicht Fairplay. So. Und da habe ich diese Woche, und du hast es ja mitgekriegt, ich habe dir einen Blick zugeworfen. Deswegen hast du es dann vielleicht gemerkt, du saßt neben mir, ich habe das gespielt und habe mein Mikrofon mal eingeschaltet und war wirklich da nervös an meinem Controller und habe gesehen, ich liege da im Feld und es kommt ein Panzer auf mich zu, gegnerisches Team. Und da habe ich so gedacht, so jetzt bin ich hier allein auf weiter Flur. Ich muss den Leuten sagen, dass hier gerade das gegnerische Team vorrückt. Das geht ja nicht. Ich sehe das alleine und niemand sonst. Ich habe jetzt eine Riesenverantwortung.
Ja, ich möchte dazu sagen, ich hatte Noise Cancelling Kopfhörer auf.
Natürlich.
Das heißt, ich wusste natürlich nicht, was geht bei dir gerade vor. Ich war selber in meiner Welt. Ich war Toto am Hören. Ich war gerade beim Bass-Solo. Also was zur Hölle dabei... Was zur Hölle da bei dir abging, ich hatte keine Ahnung.
Ja, ich habe dann einfach gesagt, so jetzt gib den Ruck, so schwierig kann es doch nicht sein. Du machst einen Podcast, aber online kannst du nicht mit irgendwelchen unbekannten Fremden, die dich noch nie gesehen haben, also keine Logik. Da habe ich gesagt, so jetzt gib den Ruck. Da habe ich so gesagt, da vorne ist ein Panzer, Leute, passt auf. Und dann, als ich es gesagt habe, hast du gesehen, wie ich spreche und du hast gedacht, ich spreche zu dir.
Ja, natürlich.
Und du hast gerufen, was? Einmal durch den Raum.
Ja.
Und das ist voll auf dem Mikrofon drauf gewesen. Und die Leute in meinem Squad haben sich einfach gelacht. Die haben mich ausgelacht. Ich habe mich erstmal vorgewagt. Ich habe versucht teilzunehmen und ich wurde direkt, also volle Breitseite.
Das ist nicht meine Schuld. Du musst mir sagen, wenn du mit deinem Squad redest. Ich habe Toto gehört.
Also Gelächter ist unangebracht bei diesem Spiel. Das ist eine ernste Angelegenheit. Man muss sich konzentrieren. Wenn man da ausgelacht wird, dann kann man auch direkt einfach den Server verlassen. Kann man
direkt die weiße Fahne hissen und sich ergeben.
Richtig.
Ich möchte aber auch noch was sagen, Chris. Und zwar, ich hatte ja diese Woche wirklich ein weniger erfreuliches Erlebnis. Ich habe einen Stuhl, also ich muss ganz vorne anfangen, ich habe mir einen Stuhl gekauft. Das Ding ist, ich war bei IKEA und habe mir da einen Stuhl gekauft, der in meinen Augen ein schöner Stuhl war. Er sah klassisch aus, er sah fast aus wie ein Designklassiker, aber hat nur um die 20 Euro gekostet. Mhm. So. Also dachte ich, da kannst du nichts mit falsch machen. Ich habe diesen Stuhl gekauft, stellt sich heraus, es ist ein absoluter Höllenschemel. Ja, ich sitze da drauf, ich krieg Rückenschmerzen und Beinschmerzen. Ich hatte noch nie Beinschmerzen vom Sitzen, aber das ist wirklich unfassbar, wie unbequem dieser Stuhl ist.
Das Problem war, der Stuhl, also meine Analyse der Sachlage ist, der Stuhl ist zu niedrig, aber die Sitztiefe, also bis zur Rückenlehne ist zu weit, aber die Rückenlehne ist dann auch zu tief.
Ja.
Also wenn man sich zurücklehnt, weil die Sitztiefe so weit, also es ist einfach unbequem, es geht nicht.
Ja, und die Sitzfläche besteht meines Erachtens auch aus Pappe, die dann so mit Stoff überzogen wurde. Außerdem haben sich die Beine immer so zu den Seiten wie von so einem Käfer dann so verbogen.
Ja, das war ein Billo-Material.
Und haben dann auch, die Füße haben dann in den Boden gekratzt. Also da hat, bei dem Stuhl hat wirklich überhaupt nichts gestimmt. Ja. Nichts.
Und ich kenne das Gefühl, wenn man sich setzt und dann weiß man nicht, kracht er gleich zusammen.
Ja. Es gibt ja ein legendäres Video von Helmut Kohl und dem grässlichen Stuhl, als er sich weigert, auf einem Stuhl Platz zu nehmen, weil der so grässlich ist. Und so habe ich mich jeden Morgen gefühlt, wenn ich gefrühstückt habe und auf diesem hässlichen, grässlichen Stuhl, den ich ja selber gekauft hatte und deswegen habe ich ihn auch benutzt. Aber jetzt habe ich der Sache ein Ende gesetzt. Ja. Ich konnte nicht mehr, ich hatte Rückenschmerzen, das konnte nicht mal mehr mein Bett ausgleichen nachts, dass ich morgens wieder regeneriert war. Ich habe es morgens noch in den Knochen gespürt von diesem scheiß grässlichen Stuhl. Und dann kam nämlich Folgendes, wie gerufen, Sperrmüll. Bei uns war Sperrmüll, man darf seine Sachen rausstellen, kostenlos. Ich habe gesehen, die NachbarInnen haben alles schon was rausgestellt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt oder nie, der Stuhl kommt jetzt weg.
Ja, da wo ich aufgewachsen bin, ist es auch so, gibt es Sperrmüll, ich glaube einmal im Frühling und einmal im Herbst oder so. Und dann ist natürlich, die Leute stellen nicht nur Sperrmüll raus, weil es sich dann irgendwie so eingebürgert hat, dass man rumgeht und einfach Sachen einsammelt, die einen interessieren.
Yep.
Also da, wo ich war, und hier ist es nämlich auch so, dass dann auch Leute rumfahren, die jetzt, ich sag mal, wirtschaftliches Interesse noch dran haben. Zum Beispiel, was da beliebt war, Altmetall. Leute, die Altmetall gesammelt haben. Oder ich glaube auch so Flohmarktleute, meine ich.
Ja, und das ist hier nämlich genauso. Und das wusste ich auch, deswegen hatte ich auch kein schlechtes Gewissen, dass ich den auf den Sperrmüll bringe, weil ich wusste, die Leute fahren hier eh schon die ganze Zeit rum, die nehmen den mit. Ich habe das nämlich bei den NachbarInnen beobachtet, da hat nichts lange gestanden. Die haben es rausgetragen, zack, wurde es mitgenommen.
Ja. Auch so von Transportern, also Leute, die da wirklich hochprofessionell unterwegs sind, noch irgendwas anmieten und dann noch irgendwie Tische abstauben.
Und die NachbarInnen haben wirklich teilweise den größten Schrott rausgestellt, kaputte Sachen. Das wurde alles mitgenommen. So, dann haben wir noch einen alten, richtig zotteligen, siffigen, vergrünten, moosigen Outdoor-Teppich, der auf unserem Balkon lag und da über Winter lag, haben wir entsorgt.
Mhm. Also der hat gestunken, das sage ich dir. So stelle ich mir Timmy Chalamets Lendenschurz nach 5 Jahren Dunwüste vor. Schweiß, so was nicht nur muffig, sondern eher schon fast so säuerlich.
Spice.
Ja, ist gut, dass der weg war.
Genau, und du hast den Teppich runtergetragen und ich wollte auf die Uhr gucken und wollte gucken, wie lange es dauert, ob jemand und bis jemand diesen Teppich mitnimmt. Und du bist hochgekommen und ich habe das gestoppt und nach 30 Sekunden hat jemand diesen ekelhaften Teppich in seinen Transporter geladen und ist weggefahren. 30 Sekunden. So, und dann war mir klar, das ist sick. Sicko-Mode, wenn dieser dreckige Teppich wegkommt, dann wird mein Stuhl mir wahrscheinlich aus den Händen gerissen, wenn ich damit runtergehe. Ich habe ihn genommen, ich habe ihn zur Straße getragen und dann habe ich auf die Uhr geguckt. Und dann habe ich sehr lange am Fenster gestanden und es ist nichts passiert. Und die Autos sind vorbeigefahren, haben bei den NachbarInnen gehalten, haben wirklich teilweise Müll mitgenommen. Taschen mit Altpapier drin wurden mitgenommen. Mein Stuhl wurde ignoriert von allen. Und zwar nicht nur Minuten, sondern stundenlang. Und als ich abends, als es dunkel war, aus dem Fenster geguckt habe, stand mein grässlicher Stuhl immer noch an der Straße. Ich habe ein Foto von ihm gemacht, wie er im Dunkeln am Straßenrand stand. Das ist mit das Traurigste, was ich je gesehen habe. Und am nächsten Morgen gucke ich aus dem Fenster und der Stuhl ist immer noch da. Niemand wollte ihn haben, weil es der grässlichste Stuhl ist. Und anscheinend wissen die Leute das, nur ich wusste das nicht.
Ich muss sagen, es sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Du hast mir das Foto dann geschickt, ich war weg. Und du hast gesagt, das ist erbärmlich. Und ich habe dann gedacht, also es ist wirklich das traurigste Bild, was ich seit langem gesehen habe. Eigentlich Trendfarbe Mint, Trendfarbe. Und steht dann da nachts im Licht der Laterne. Also wirklich traurig, muss man sagen. Bemitleidenswert.
Das war wirklich traurig. Und es sind so viele Leute vorbeigefahren, die alles mitgenommen haben, aber nicht den Stuhl. Und dann am nächsten Morgen habe ich gehört, es poltert, es rumpelt, jetzt kommt der Sperrmüll. Und dann habe ich geguckt und ich dachte wirklich kurz, die würden den jetzt auch nicht mitnehmen, weil ich den so grässlich finde. Aber der hat ihn dann genommen und hat ihn hinten in dieses Pressfahrzeug geworfen. Und dann ist der Stuhl von sich aus rausgeschnippt, aus dem Wagen rausgeflogen, im hohen Bogen wieder raus. Nicht mal das Sperrmüllauto wollte diesen grässlichen Stuhl haben, hat ihn wieder ausgespuckt. Der Typ musste dann wieder zum Stuhl rennen und den wieder reinwerfen, um ihn klein zu pressen.
Oh, eigentlich, also ich dachte, als du gesagt hast, du stellst den auch noch raus, da dachte ich so, ja, eigentlich eine gute Idee, mal einen Stuhl an den Straßenrand zu setzen. Ja. Also es gibt viele Leute, die möchten sich auch mal setzen. Und ich fände es eigentlich eine gute Idee. Vielleicht dachten die Leute auch, weil der so schön dahingestellt wird, weil der Trendfarbe Mint. Vielleicht, dass der gar nicht jetzt zum Müll gehört. Meinst du, liegt es daran vielleicht?
Ich möchte lieber nie wieder sitzen, als einmal auf dem grässlichen Stuhl zu sitzen. Ja. Ich bin wirklich froh, dass er jetzt zerschrottet wurde. Das kann man auch eigentlich niemandem zumuten. Ich bin froh, dass es niemand mitgenommen hat.
Komm, weg ist weg, aus den Augen, aus dem Sinn.
Ja.
Auch etwas, wo man jetzt mal einen Strich drunter ziehen kann. Und Julia, ich gucke auf die Uhr. Die Mittagspause ist schon fast zu Ende. Oh. Und was mir auch auffällt, ich sehe hier, der März nimmt ein Ende.
Oh ja.
Und damit ist die Zeit gekommen für den Drini des Monats. Drini des Monats ist ein Gewinnspiel, ein Wettbewerb in der Tradition vom NDR, von Bingo, die Umweltlotterie eigentlich im Prinzip, wo man mitmachen kann, wo alle mal mitmachen können und man gewinnt vielleicht früher oder später was. Aber die Geschichte, die man hier einschickt, die muss gut sein. Die darf nicht erfunden sein. Die braucht vielleicht nicht unbedingt die Pointe, aber die braucht schon, ich sag mal so, die braucht einen guten Aufhänger.
Ja.
Die Geschichten kann man an info@drinis.de senden. Und wenn ihr das machen wollt, schickt gerne eine E-Mail, betrefft Drini des Monats. Und wenn ihr ganz gut seid, dann schreibt ihr oben kurz eine Inhaltsangabe in zwei Sätzen, worum es geht.
Chris, ich bin ready. Ich bin bereit. Hau den Trainer raus. Ich werde jetzt verkünden, wer Drini des Monats März 2024 ist. Drini des Monats März 2024 ist anonym, dessen Namen nur wir kennen, weil sie nicht genannt werden möchte. Woo!
Herzliche Gratulation.
Herzliche Gratulation, Anonym. Ich verlese jetzt deine Geschichte.
Müssen wir noch einen Namen rausfinden für Anonym oder machen wir einfach Anonym?
Wir machen Anonym.
Machen wir Anonym.
Also, Anonym schreibt: Liebe Julia, lieber Chris, lange verfolge ich schon euren Podcast und erwarte die wöchentlichen Folgen mit großer Vorfreude. Auch wenn ich bisher eher ein passiver Teil der Trainees-Gemeinschaft gewesen bin, ist es nun an der Zeit, eine Geschichte mit euch zu teilen, die mir kürzlich widerfahren ist. Die Geschichte besticht, denke ich, weniger durch ihre Spektakularität als durch ihre unscheinbare Alltäglichkeit. Vor ein paar Wochen fragte mich eine Freundin, ob ich am Abend desselben Tages mit ihr und ein paar anderen Leuten mich treffen wollte, um ein paar Gesellschaftsspiele zu spielen. Eine Situation, die ohnehin sozial herausfordernd zu werden schien, aber weil ich mit dieser Freundin unheimlich gerne Zeit verbringe und das Café, in dem das Ganze stattfinden sollte, ganz bei mir in der Nähe lag, beschloss ich, mich einfach mal drauf einzulassen. Insgeheim betrachtete ich es auch als Chance, über mein Drini-Dasein hinauszuwachsen. Da ich an dem Abend erst noch Training hatte, vereinbarte ich mit ihr, dass ich mich melden würde, wenn ich durch sei und sie mir dann sagen würde, wieso die Lage ist. Es sich aber bestimmt noch lohnen würde, wenn ich nachkäme. Als ich mit dem Training fertig war, schrieb ich ihr also eine WhatsApp, dass ich mich jetzt auf den Weg machen würde. Da von ihr nicht unmittelbar eine Antwort kam, ließ ich mir viel Zeit mit dem Fertigmachen und machte mich dann langsam auf den Weg. Unterwegs hielt ich noch kurz an, um etwas Bargeld abzuheben. Zu dem Zeitpunkt immer noch keine Reaktion auf meine Nachricht. Das machte mich stutzig, da sie normalerweise direkt antwortet. Gleichzeitig ist sie ein Mensch, dem häufiger mal was dazwischen kommt und der dann seine Pläne ändert. Um mich also rückzuversichern, dass sie auch wirklich dort war, entschied ich mich, sie anzurufen. Keine Reaktion. Da es mittlerweile aber bereits über eine Stunde nach dem eigentlichen Treffpunkt gewesen war, setzte ich meinen Weg entschlossen fort. Jedoch immer wieder mit Blick aufs Handy, ob ein Lebenszeichen von ihr kommen würde. Als ich nur noch wenige hundert Meter vom Café entfernt war, erfolgte endlich der erlösende Rückruf. Völlig außer Atem entschuldigte sie sich, dass sie sich jetzt erst melden würde. Bei ihr sei gerade totales Chaos. Ich fragte, was bei ihr los sei und fügte hinzu, dass ich bald da sein würde. Ein fataler Fehler. Sie erwiderte, dass sie gleich bei sich zu Hause losfahren würde. Sie sagte mir, ich solle dann einfach schon mal reingehen und ihren Freund namens Benedikt suchen und legte auf. Wie stellte sie sich das vor? Sollte ich von Tisch zu Tisch gehen und fragen, ob dort zufälligerweise jemand Benedikt hieß? Ich wusste nicht, welches der darauffolgenden möglichen Szenarien schlimmer war. Entweder die Peinlichkeit, dass niemand an dem Tisch Benedikt Amenities oder der Smalltalk, den ich führen müsste, bis meine Freundin eintreffen würde. Direkt reinzugehen stand also außer Frage. Als ich am Café ankam, wartete ich also erstmal draußen und aß in aller Ruhe einen Apfel, den ich dabei hatte. Das war meiner Meinung nach noch ein Grund, den man glaubhaft vortragen konnte. Von wegen nach dem Training so hungrig und keine Fremdspeisen in der Gastronomie. Währenddessen wurde mir erst klar, in was für eine missliche Lage ich mich da begeben hatte. Am Telefon hatte ich gesagt, dass ich bald da wäre, ergo auf jeden Fall dann da sein müsste, wenn sie einträfe. Daraus ergab sich folgendes Problem. Ich wusste, dass sie von sich zu Hause etwa 20 Minuten brauchen würde. Wie bereits erwähnt, kommt ihr aber auch gerne mal was dazwischen, wie an dem Abend bereits geschehen, sodass die realistische Chance bestand, dass ich ihre Ankunft auf unbestimmte Zeit nach hinten verschieben würde. Ich musste also den idealen Zeitpunkt abpassen, um vor ihr da zu sein, allerdings so kurz, dass ich den Smalltalk mit den mir Fremden auf ein Minimum beschränken könnte. Eine Rechnung mit sehr vielen Unbekannten. Als ich meinen Apfel aufgegessen hatte, waren leider gerade mal 5 Minuten vergangen, sodass ich mich erstmal entschied, eine Runde um den Block zu laufen. Währenddessen überlegte ich mir Ausreden, mit denen ich mein verzögertes Eintreffen erklären könnte, aber nichts Stichhaltiges fiel mir ein. Behaupten, dass ich es nicht so leicht gefunden hätte, könnte ich ja wohl kaum. Gleichzeitig immer wieder der Blick aufs Handy. Es waren bereits 15 Minuten vergangen und ich steuerte mittlerweile wieder auf das Café zu. In einem kurzen Anflug von Selbstüberschätzung, gepaart mit meinem mantraartigen Befehl an mich selbst, komm, stell dich nicht so an, überlegte ich nun reinzugehen. Diesen Plan verwarf ich jedoch sofort wieder, als ich mit einem prüfenden Blick durchs Fenster feststellen musste, dass der Laden proppevoll mit Tischen mit jeweils sehr großen Gruppen war. Also ging ich weiter in Richtung Straße, von der ich wusste, dass sie von dort kommen wird. Die Straße war sehr belebt, sodass ich unauffällig beobachten konnte, wann sie eintreffen würde. Nachdem ich nicht enden wollende Minuten auf der Straße herumgeirrt war, sah ich sie endlich die andere Straßenseite mit ihrem Fahrrad hochdüsen. Also war es Zeit für mich umzukehren, selbstverständlich mit genug Sicherheitsabstand. Schließlich sollte sie nicht mitbekommen, dass ich sie praktisch verfolgte. Ich überlegte schon gar nicht, was für eine Ausrede ich gleich präsentieren würde. Durch die ganze Aufregung war ich bereits 1000 Tode gestorben und dermaßen ausgelaugt, dass ich mich damit abgefunden hatte, die mir bevorstehende Situation einfach geschehen zu lassen. Ich kam im Café an, öffnete die Tür und erblickte meine Freundin im Menschengemenge zum Glück sofort. Sie kam auf mich zu, begrüßte mich, stellte mir ihren Freunden vor und das war's. In dem Moment hätten wir vor Erleichterung die Tränen in die Augen schließen können, aber ich setzte mich einfach dazu, bestellte ein Bier und wir begannen zu spielen. Der Abend wurde zum Glück so nett, dass ich währenddessen bereits vergessen konnte, was ich hier mal wieder für eine Aktion gebracht hatte. Liebe Grüße, Person, die anonym bleiben möchte.
Ja, also ich glaube, was wir hier auch schon mal thematisiert haben, Brettspiele und Gesellschaftsspiele ist für viele Drinis ja eine Möglichkeit, mit anderen Leuten was zu machen, ohne diesen ganzen blöden Smalltalk. Man muss nicht da sitzen und sich drüber unterhalten, was machst du, wie läuft's auf der Arbeit, was machst du privat.
Es gibt einen abgesteckten Rahmen.
Genau. Ich mag es trotzdem nicht so, aber ich kann verstehen, was der Gedanke dahinter ist. So, man geht dahin, man spielt das Ding, man tauscht sich so ein bisschen aus, aber halt auch nicht zu viel. Gerade wenn man zum Beispiel einen langen Arbeitstag hatte und viel reden musste, ist das vielleicht ganz cool, trotzdem was mit Leuten machen zu können, ohne diesen ganzen Nerving-Teil. So, und jetzt anonyme HörerIn ist in diese missliche Lage gekommen und hat einen Ausweg gesucht. Und mir tut da eigentlich vor allem Benedikt leid, der dann alleine da saß und gar nicht wusste, was ist los. Das tut mir vielen leid, aber was willst du machen? Was willst du machen? So. Übrigens, Kino finde ich auch eine super Sache für Drinis. Da kann man ein bisschen unter die Leute, wenn man das Gefühl hat, ich will irgendwie am Leben teilnehmen, ohne aber, dass man irgendwie quatschen muss. Das kann man ja sogar mit Freunden machen, wenn man sagt, ich will nur den Film gucken und danach ziehe ich wieder alleine. Ich gehe aber auch gerne alleine ins Kino, das muss ich sagen. Es interessiert kein Schwein, ob man da zu zweit, zu dritt oder alleine ist.
Dasselbe
bei Konzerten meines Erachtens.
Es ist auch wirklich so, sobald du auf deinem Platz bist und Platz genommen hast, ist so ein richtig Ausatmen angesagt. Dann bist du so, es ist so dunkel, du bist geschützt, du kannst dich entfalten.
Ja, und was ich jetzt gesehen habe, Timothy Chalamet, der spielt jetzt bald in einem Biopic, spielt er Bob Dylan. Also falls es Dune Part 3 gibt, können wir uns darauf freuen, dass vielleicht jetzt auch Bob Dylan durch Timmy Chalamet spricht in der Wüste. Ne?
Ist dann so festivalmäßig, so Burning Man gibt er dann Konzert bei Dune.
Ja, mal gucken. Wir haben drin des Monats gekürt. Austin Butler hoffentlich kann sich von Elvis lösen. Ich wünsche dir alles gut.
Vielleicht
Austin.
Mal Dono Domendan probieren.
Ja. Und wenn es gut läuft, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ich denke schon. Ich gehe fest davon aus und ich freue mich drauf. Also eine angenehme Woche. Bis nächsten Dienstag.
Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Tschüss.
Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.